Cinephil, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter.
Moin, liebe Cinephil-Psychos und Filmfressen-Familie. Wir sind's, die Tammy und der T-Rex, der deutschen Filmpodcast-Unterhaltung. Peter, was geht ab? Was geht down, homie? Um es mal in der Sprache der Kids zu sagen.
Wie bitte? Also ich bin ja fernab von Kid. Apropos Alter bzw. Wahrnehmung von außen. Ich gehe ja tatsächlich immer davon aus, dass ich eigentlich für mein Alter, wenn ich so vergleichend mich umschaue, doch gar nicht mal so alt aussehe. Zumindest wenn meine Haare geschoren sind und mein Bart gestutzt ist und gepflegt ist.
Ach Peter, du weißt, dass das eine Lüge ist, die du dir selbst erzählst, ne?
Nein, überhaupt nicht. Weil die Sache ist doch, nur das Weiß meines Bartes
ja, natürlich.
Macht mich so alt.
Und die Falten.
Was für Falten? Ich habe Babypopohaut.
Und dein konservatives Auftreten und dein gebückter Gang und so.
Ey, nee, das hat sich gebessert.
Und der Gehstock in deiner Hand und so.
Hier, Fishing for Compliments oder was? Das geht jetzt doch in eine ganz falsche Richtung hier. Wie geht es Ihnen denn, bitte?
Ich bin geheilt. Ich bin negativ getestet von Corona. Ich bin
schon immer negativ.
Frei getestet. Ja. Ich bin vor allem negativ, wenn die Deutsche Bahn mich mal wieder im Stich lässt, so wie heute.
Weißt du, was du da machen kannst?
Was ich dann meistens mache, ist so, dass ich ins Internet gehe und mich da ein bisschen auskotze.
Ja, das ist das Beste.
Ja, oder ich schicke dir eine Sprachnachricht, in der ich ein bisschen rumpöble.
Ja.
Das kann passieren. Ich weiß, das sind immer dann so, ich bin dann sehr impulsiv und das sind auch so, ja, negativ aufgeladene Momente und ich posaune das dann wirklich immer recht spontan ins Internet, in meinen Social Media rein, in meinen privaten Account.
Ungefiltert, unüberlegt.
Ja, wirklich unüberlegt, unreflektiert, ungefiltert, das ist alles vollkommen korrekt und ich möchte das hier jetzt mal richtig stellen und möchte jetzt auch noch ein paar Stunden dazwischen wirklich nochmal sagen und das richtig stellen, dass ich das vollkommen so meine, dass die Deutsche Bahn Scheißhaufen ist. Also auch nüchtern gesehen und auch davor und danach, ich bin immer noch der Meinung, das ist ein richtiger Haufen Müll. Es ist mir jetzt auch egal, wenn da manche Leute bei der Bahn arbeiten, kann sein, der ein oder andere reißt ein Ticket ab oder fährt den Zug, ist alles cool, aber die kriegen ihre Arbeit nicht hin. Das ist die Sache, weil die am Leben vorbeilaufen. Und das finde ich nicht in Ordnung. Die wissen nicht, dass Kranplätze verdichtet sein müssen. Das finde ich halt nicht in Ordnung.
Jetzt komme ich hier hoch. Jetzt guck dir die Scheiße an. Haben die Leute einfach keine Lust hier oder was?
Also ganz ehrlich, die nehmen Geld für einen Service, den sie nicht bringen und das kotzt mich einfach an.
Ja, und vor allem, sie wollen noch mehr Geld haben, werden demnächst streiken und das ganze Weihnachtsgeschäft für die Leute, die dann darauf angewiesen sind, so ein bisschen zu pendeln oder weiß ich nicht, noch kurz vor Weihnachten ihre Geschenke zu kaufen, die werden darunter richtig leiden.
Das habe ich mir jetzt auch gedacht, wenn das jetzt schon so anfängt, warte mal auf die Adventszeit.
Ja, das wird Katastrophe.
Naja, gut. Wir wollen ja über Filme sprechen, ohne jetzt die Anatomie der Bahn zu beschreiben. Beschreibst du jetzt mal die Anatomie eines Falls. Also hier geht es wahrscheinlich darum, dass jemand runtergefallen ist irgendwo oder so. Ich habe keine Ahnung.
Hast du tatsächlich recht?
Ja, ich habe den Film nicht gesehen. Ich war ja, wie gesagt, Corona geschädigt die vergangenen Tage und habe es deshalb nicht ins Kino geschafft. Ich weiß, dass man das hätte machen dürfen. Ich hätte auch draußen rumlaufen können. Ich persönlich finde es nur ein bisschen unverantwortlich, mit einem eindeutig positiven Corona-Test mich ins Kino zu setzen. Maske trage ich eh nicht so gern. Nee, da bleibe ich lieber zu Hause und lass den Peter gehen. So, Anatomie eines Falls. Los geht's.
Ich finde es aber auch tatsächlich insgesamt schon sehr unverantwortlich, dich überhaupt irgendwo rauszulassen. Von daher hast du dich richtig entschieden.
Das stimmt. Da passieren nämlich so Sachen wie mit der Deutschen Bahn. Und so.
Genau. Ja, was soll ich sagen? Also ich habe es mit meiner Freundin tatsächlich mal wieder geschafft, seit Ewigkeiten ins Kino irgendwie gemeinsam zu finden. Und es hat einen, zunächst dachte ich, deutschen Film getroffen. Aber das ist gar nicht so. Das ist nämlich eigentlich eher ein französischer Film. Die Originalsprache ist wohl Englisch und Französisch. Kann ich nicht beurteilen, weil wir den Film auf Deutsch gesehen haben.
Also weil du beide Sprachen nicht kannst.
Nein, weil der tatsächlich nicht in der OV angeboten wird. Ne? Merkt man schon am Titel, merkt man am Französisch. Da sind auch wieder nur eine Handvoll von Kinos, in denen der gezeigt wird. Und von daher hat sich halt nur das so angeboten. Finde ich aber auch völlig legitim. Der Film geht 2,5 Stunden. Und da muss ich sagen, ist die deutsche Sprache mir dann tatsächlich schon die bevorzugte. Wobei ich es bei Killers of the Flower Moon tatsächlich auch in der OV ausgehalten habe. War ja aber auch dem Film geschuldet.
Du schläfst doch eh die meiste Zeit. Ich weiß gar nicht, was die Sprache da jetzt so... Macht doch keinen Unterschied, bei welcher Sprache du schläfst. Oder übt sich das irgendwie auf deinen Schlaf aus?
Das Dissen geht munter weiter. Ich hatte hier tatsächlich am Anfang leichte Schwierigkeiten.
Es ist aber auch ein Geben und Nehmen. Und so gehört sich das in einer ordentlichen Beziehung.
Mal schauen, wann ich dir gleich ordentlich eine geben kann.
Ist mir wichtig, ganz egal wo.
Am Anfang hatte ich tatsächlich Mühe, weil es auch nach einem Arbeitstag war. Aber ich habe es dann irgendwie doch geschafft, weil der relativ schnell dann auch spannend wurde. Ich kann jetzt erzählen, so von wegen, dass er auch die Goldene Palme gewonnen hat, ne, wer da so alles mitspielt und wie toll hier und da. Gar nicht so wichtig, weil ich sehr erstaunt war, dass der Film über 2,5 Stunden bei dem, was er schildert, doch mega spannend war und letztlich sich sehr cool entfalten konnte. Es geht, grob gesagt, geht es um eine kleine Familie, Mann, Frau, Kind. Wir sehen in einer kurzen Anfangssequenz, wie der Vater stirbt. Und jetzt hat man 2 Möglichkeiten, weil sie in den französischen Alpen halt sind und dort sind sie halt abgeschieden. Das heißt, es kann eigentlich nur ein Selbstmord sein oder die eigene Frau war es oder eine dritte Partei, die irgendwie jetzt noch in die Szenerie reinkommen ist, kann ihn umgebracht haben. Weil der Junge war, während das passiert ist, unterwegs und scheidet allein schon, das zeigt uns dann der Fall vor Gericht später, er scheidet auf jeden Fall als Täter aus, weil er gar nicht die physische Verfassung mitbrächte, um das zu vollbringen. So, wir erfahren quasi eigentlich nicht viel. Wir erfahren so ein bisschen, dass es gereizte Spannung zwischen dem Ehepaar gab, wobei man tatsächlich vom Mann gar nicht wirklich viel sieht. Der terrorisiert eigentlich nur seine Frau mit lauter Musik, während die ein Interview gibt. Aber mehr erfahren wir nicht. Das heißt, wir haben jetzt die Situation, wir haben einen Fall, einen Sturz, der entweder selbst verschuldet oder durch eine andere Partei halt verschuldet wurde. So, und das Ganze geht jetzt vor Gericht, weil natürlich sie angeklagt wird, weil sie als diejenige auch gesehen wird, die es potenziell machen konnte, weil sie halt vor Ort war. Und man kann nicht nachvollziehen, dass eine dritte Person halt mit im Spiel war.
Der unsichtbare Dritte quasi.
Genau. Dann wird das Ganze rekonstruiert. Ne, das ist halt die Anatomie dieses Falls, wird dann quasi erörtert. Es gibt Gutachten etc. pp. Und das Ganze passiert vor Gericht. Wir sind, würde ich sagen, gefühlt 60-70% wirklich im Gerichtssaal.
Ah, geil. Mag ich ja sowas.
Ist mit Geschworenen. Ne? Also das heißt, daran hat man dann auch schon direkt gemerkt, es ist nicht in Deutschland.
Es gibt Schöffengerichte. Ne? Aber ja.
Ja, auf jeden Fall ist das dann immer wieder so ein bisschen unterbrochen von den Alltagssituationen dann zwischen der Mutter und dem Sohn und vor allem mit dem Beratungen mit ihrem Anwalt, den sie halt auch persönlich kennt. Und so erfahren wir vornehmlich natürlich über den Gerichtsprozess immer mehr über die Beziehung der beiden. Dann kommen Tonaufnahmen von einem Streit beispielsweise ins Spiel und so langsam bröckelt so ein bisschen die Fassade. Man entdeckt eventuell Unstimmigkeiten, die den Verdacht nahelegen, dass es in der Ehe krass gekriselt hat. Dann kommt letztlich auch noch ein Psychologe mit dazu, psychologische Gutachten etc. pp. Und so baut sich das Ganze halt auf. Wir erfahren immer mehr Informationen über die Beziehung, vor allem halt auch zu dem Sohn, der durch einen Unfall erblindet ist in der Vergangenheit, ne, wodurch dann auch so Themen aufkommen wie Trauma, Schuld, Zugeständnisse, was dann halt auch diese ganzen Streitgespräche und die Beziehungskrise so ein bisschen widerspiegelt, wodurch wir dann immer mehr Informationen zu diesem Fall halt kriegen und letztlich auch immer in der Position natürlich sind, zu überlegen, ne, war sie es, war es Selbstmord oder was auch immer. Und ich muss sagen, das haben die echt verdammt spannend geschafft. Es ist vornehmlich dem geschuldet, dass wir halt mit jedem Gerichtsprozesstag immer mehr Informationen erhalten und sozusagen dann auch ein schönes Puzzle zusammensetzen können. Aber immer wieder auch sehr viele verschiedene Perspektiven hier einnehmen können und auch müssen, weil es natürlich dann letztlich, was die Auflösung angeht, auch nicht ganz so simpel ist. Auch wenn man einen Täter, sage ich mal, ausmachen kann, ist es eine sehr komplexe, vor allem Beziehung, ne? Also die Ehe der beiden, die hier dargestellt wird, weil dann halt auch so Thema wie Untreue mit ins Spiel kommt, Manipulation, Träume, die für den anderen eventuell über Bord geschmissen werden, wodurch man dem anderen dann so ein bisschen Schuld zuweist, weil man das interpretiert als, ne, ich habe nur für dich gelebt und solche Geschichten. Fand ich sehr cool ausgearbeitet. Man hat am Schluss wenig bis gar keine Fragen, was das Ganze zu einem sehr runden Prozess mit einem coolen Ende irgendwie macht. Fand ich klasse. Also ich kann verstehen, warum der die Goldene Palme tatsächlich gewonnen hat. Hier die Sandra Hüller, die kennt vielleicht der eine oder andere. Das ist eine deutsche Schauspielerin, die hier die Hauptrolle spielt. Fantastisch gespielt. Der Junge war super. Der Rechtsanwalt, der von dem Vater kriegt man nicht viel mit, weil der immer wieder nur in Rückblenden gezeigt wird. Aber auch der hat eine coole Rolle hier, einen coolen Part gegeben. Also ich habe an dem Film wirklich nichts zu bemängeln. Die 2,5 Stunden hat man wirklich eigentlich nur in 1-2 kurzen Momenten mal gespürt. Ansonsten ist der wirklich perfekt durchdekliniert und schafft es dann halt so ein eigentlich sehr trockenes Thema. Also jetzt nicht der Beziehungsstreit und die familiäre Geschichte, sondern eher dieses Aufarbeiten in einem Prozess irgendwie sehr passend, sehr cool dramaturgisch aufzuarbeiten, wodurch ich dem Prädikat besonders wertvoll geben kann und auf jeden Fall empfehlen kann. den Kino mal zu schauen.
Katholische Filmdienst hier.
Genau. Also Kirche, Religion kam da gar nicht mit rein. Es kam halt so Sachen wie Erziehung.
Wurde's nicht politisch? Mit rein. Das gibt's doch gar nicht.
Nee. Aber so Erziehung, aber sehr cool auch. Man hat dann auch noch so einen Staatsanwalt, der die richtigen Fragen stellt. Tolle Schlagabtausche. Und vor allem der Staatsanwalt ist halt auch lustig in dem, wie er das Ganze immer vorträgt. Und man hat dann halt auch so ein bisschen das Ami-Feeling, ne? So Plädoyers etc. pp. Das haben sie echt cool gemacht. Kann ich wirklich durchaus empfehlen.
Ja, schön, wenn er noch im Kino läuft und man den irgendwo noch sehen kann. Auf jeden Fall reingehen. Auf Empfehlung von Peter. Ansonsten Geld-Zurück-Garantie.
Ja, von mir?
Ja, klar.
Ja, dankeschön. So reich bin ich nicht.
Das sollte man mal einführen, so als Filmkanal. So, alle Filme, die wir empfehlen, mit Geld-Zurück-Garantie. Nein, sollte man nicht tun.
Ich wollte gerade sagen, da könnten wir ganz schnell in die Schuldenfalle gelangen.
Ja. Ich hatte ja ein bisschen Zeit letzte Woche, um endlich mal wieder ein paar Filme aus meinem Heimkino-Universum zu schauen.
Aha.
Und ich habe schon ein bisschen angedroht. Letzte Woche habe ich ja über Truckstop Women gesprochen von Regisseur Mark L. Lester, der unter anderem ja auch das Phantomkommando in Szene gesetzt hat. Und im Jahr 1984 hat er Regie geführt bei einem Film, der da heißt Firestarter oder auch auf Deutsch Der Feuerteufel.
Aha.
Aber über den Film spreche ich gar nicht. Ich spreche über einen Film von ihm aus dem Jahr 1982. Der heißt Die Klasse von 1984.
Oh.
Und zwar Class of 1984. Und hier hat er neben dem Regiestuhl auch den Produzentensessel besetzt und den Film auch mitgeschrieben. Unter anderem, denn es gab noch den John Saxton und den Spider-Man-Darsteller Tom Holland, der ebenfalls hier auch mitgeschrieben hat am Drehbuch.
Ach, ich wollte gerade sagen, das kann ja nicht sein, aber du meinst den Regisseur.
Es ist der, genau, der auch Regie hier bei Chucky und bei Fright Night geführt hat. Der hat hier das Drehbuch unter anderem beigesteuert. Ein Film, der lange Jahre, glaube ich, auf dem Index stand in Deutschland. Jetzt kann man ihn locker im Supermarkt, hätte ich beinahe gesagt, im Elektronikfachhandel kaufen. Ich habe den für, ich glaube, so 6-7 Euro oder so habe ich die M-Ray von CMV Laservision, habe ich mir im Saturn in Hamburg gekauft. Also das sind schon mal gute Vorzeichen. Regie von Mark L. Lester, ein Drehbuch von ihm, unter anderem mit Tom Holland, der Titelsong von Alice Cooper.
Cool.
Nicht schlecht. Und es geht um die Klasse von 1984. Es geht um einen Musiklehrer, der in eine neue Schule kommt. Das ist der Mr. Norris, gespielt von Perry King. Und der kommt an so eine Problemschule. Angeblich basiert das Ganze irgendwie auf einem echten Fall, auf wahren Begebenheiten. Also durch manche Sachen, die vor allem gegen Ende passieren, glaube ich, dass sich da alle Beteiligten sehr viele künstlerische Freiheit genommen haben.
Mhm.
Das wurde auch, glaube ich, so nicht berichtet in den Medien damals, in den Zeitungen und auch im Fernsehen. Aber naja, es geht erstmal darum, dass er halt an dieser Problemschule, so ein bisschen hier Rüdli-schulmäßig, wie in Berlin, nur total krass. Also die Schüler werden schon, wenn sie reinkommen, nach Waffen durchforstet, müssen durch einen Metalldetektor gehen.
Ach, wie in Godesberg vor 10 Jahren.
Also genau, ja. Also Standard eigentlich, ne? Ja. Standard-Schabernack. Und dann formieren sich ja natürlich auch Gangs und keiner hat so richtig Bock auf Unterricht.
Mhm.
Und der Oberbösewicht, hätte ich mal gesagt, Störenfried, wollte ich sagen. Schönes deutsches altes Wort, Störenfried.
Auf jeden Fall.
Auch mit dieser schönen deutschen Phonetik, ne? Hast alles, das Ö, du hast den Fr, Störenfried. Kennst du dieses Meme, wo Schmetterling in verschiedenen Sprachen gesagt wird?
Ja.
Am besten so Krankenwagen auch, ne? Ambulantia, Krankenwagen.
Ja, aber ich meine, das kann man doch anders aussprechen, ne?
Ja, das ist doch halt der Gag. Das ist doch nur witzig, wenn man es überhört. Also der Störenfried ist hier der Stagman. Und natürlich heißt er Peter, sehr klar. So Peter Stagman. Nicht Peter Venkman, das ist Peter Stagman. Und er ist hier der Boss von so einer Punk-Gang, die ganze Zeit nur Scheiße baut. Man fragt sich manchmal, warum die überhaupt an der Schule sind, eigentlich nur um Stress zu machen. Aber der Mr. Norris, der hat halt irgendwie, der sieht was in ihm, sieht Potenzial in ihm und ja, es hat von Anfang an, also er passt da eher so ein bisschen nicht in die Schule, weil die Lehrer haben da schon alle die Leute abgeschrieben. Sein Kollege Mr. Corrigan wird gespielt von Roddy McDowall. Den hatten wir letztens in Planet der Affen, Teil 4, hat er den Caesar gespielt.
Aber Fright Night ist ja seine wichtigste Rolle.
Da spielt er auch mit. Da gehen die Fäden dann wieder zusammen, ne? Tom Holland, Roddy McDowall und so weiter und so fort.
Ja.
Naja, und einer der Schüler, der unter diesem ganzen Schabernack, sag ich jetzt mal. Also es klingt jetzt so ein bisschen lustig, aber da passieren wirklich schon krasse Sachen. Nee, also das ist jetzt neben Mobbing, also dealen die mit Drogen, ne, und weiß ich nicht, machen
hier Spaß
auf Luden, ja, und verhuren hier die jungen Damen und so. Also das geht schon weit über, wir zünden mal einen Böller irgendwo oder schwänzen den Unterricht hinaus, also sind schon kriminell.
Ist nicht cool.
Ja, und einer, der darunter leidet, ist der Arthur, der wird gespielt von Michael Fox.
Den kenne ich.
Kennst du, ja, hier gecredited als Michael Fox, aber es handelt sich natürlich um Michael J. Fox, den wir alle lieben. Kennen. Und lieben, natürlich.
Total.
Vor allem Wegen?
Als Teen Wolf.
I was hoping it would pass you by.
Well, Daddy, it didn't pass me by. It landed on my face.
Teen Wolf, richtig. Oder natürlich Familienbande, Family genau. Ties zum Beispiel. Ne? Da haben wir ihn lieben gelernt.
Großartig.
Oder auch in einer Folge des Love Boats. Unvergessen auch in Scrubs oder in Curb Your Enthusiasm. Ansonsten fällt mir da nichts Großes mit ihm ein.
Tja, ich schätze, ihr seid wohl noch nicht so weit. Aber eure Kinder fahren da voll drauf ab.
Mir auch nicht.
Nee, schreibt's in die Kommentare, falls ihr noch einen Film kennt. Jetzt kommt so, das Geheimnis meines Erfolges oder so.
Stimmt.
Ja, fand ich cool. Doc Hollywood oder so. Ja. Naja, auf jeden Fall. Ernst beiseite. Die Lage spitzt sich halt zu, weil der Norris, wie gesagt, er hält an ihm fest und unterstützt auch die anderen Schüler irgendwie dabei. Und es kommt dann irgendwann tatsächlich sogar dazu, dass ein Schüler auf Drogen vollkommen zugekokst. Der geht auf den Fahnenmast, wo die amerikanische Flagge weht und fällt dann runter. Also es kommt sogar zu einem Todesfall. Die ganze Schule ist schockiert und so weiter und so fort. Und diese Jugendlichen hören nicht auf. Ja. Der Norris will denen immer noch eine Chance geben, aber irgendwann wird das Ganze sehr persönlich. Und diese Gang findet das dann auch irgendwann nicht mehr cool, dass er sich halt dagegen stellt. Ja, dass der neue Lehrer hier einen auf Helden macht und so. Und irgendwann wird es richtig persönlich. Und gegen Ende wird der Film unfassbar düster. Also es geht dann auch in Richtung Vergewaltigung und so.
Oh.
Da kommen dann so richtig so diese Exploitation-Sachen, also obwohl das jetzt nicht exploitativ gefilmt ist und so. Ne, das ist schon alles auch schockierend in Szene gesetzt. Deswegen wahrscheinlich auch lange auf dem Index, also Thematik. Er wird schon richtig übel, der Film. Und dann gibt es ziemlich, ja, also ein bisschen blutigen, auf jeden Fall brutalen Showdown auch zwischen dem Norris und dieser ganzen Gang. Kämpft sich dann da rum mit denen und ein ziemlich spannendes Finale. Also gegen Ende geht's nochmal richtig zur Sache. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, irgendwann geht das so, komm, das ist so ein bisschen so Drama und die lösen das hier in Wohlgefallen auf oder so. Nee, das ist schon ein ziemlich harter Film. Also am Anfang hat er immer mal wieder so ein bisschen so diese Augenzwinker-Momente, typisch für Mark Lester. Aber gegen Ende gar nicht mehr. Gegen Ende ist der Film einfach nur böse und fies. Aber gut, wie gesagt, ne, spannendes Finale, wirklich sehenswerte Szenen. Mal abgesehen von der Rape-Scene so, das ist natürlich nicht sehenswert, aber gibt einer gewissen Figur halt nochmal so ein persönliches Motiv, da nochmal richtig, ja, jetzt mal alles beiseite zu lassen und dann sich denen richtig entgegenzustellen, dieser Gang. Und ja, habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen. Ich kannte immer nur so quasi die Verarsche davon, halt Class of Nukem High.
Ich wollte gerade sagen, das ist auch der einzige, den ich kenne.
Die Filme habe ich früher auch immer so ein bisschen verwechselt, weil es gibt ja irgendwie Class of Nukem High, es gibt Class of 1984, es gibt Class of 1999.
Aber das ist doch eine direkte Fortsetzung zu dem, oder?
Ja, die hat, glaube ich, auch Mark Lester in Szene gesetzt. Ja. Habe ich auch nicht gesehen, keine Ahnung. Aber kann ich empfehlen, auf jeden Fall, wie gesagt, gibt es jetzt auch hier ganz legal zu kaufen. Ist ein cooler Film, wenn man auf sowas steht. Ne? Also es ist so zwischen Sozialdrama, schwarzer Komödie und knallhartem Action-Thriller. Mhm. Also so von allem etwas ist cool und einige bekannte Gesichter dabei. Ne?
Ja, macht das irgendwie nicht klarer, warum ich den nicht gesehen habe. Aber gut, wird nachgeholt.
Man kann ja nicht alles gesehen haben. Ne?
Man sollte aber ein paar Dinge geguckt haben und das ist zumindest, wie ich den so immer wahrgenommen habe, schon eher sowas Richtung Kultfilm?
Ja, schon. Ja. Ja, auf jeden Fall auch so ein Ding, was man immer auf den Börsen gesehen hat.
Das oder sowieso.
Auch immer noch sieht. Ja, aber ganz ehrlich, der Pile of Shame wird ja auch nicht kleiner, deswegen habe ich mich jetzt mal ein bisschen darum gekümmert und mal so ein paar Sachen geguckt, die ich halt hier zu Hause noch habe, bevor ich immer weiter neue Sachen kaufe oder neue Filme gucke im Kino oder über Presselink. Deswegen einfach mal ein paar Sachen aufgeholt. Ja.
Ja, hast du dir zumindest das Richtige rausgesucht. Ich werde auf jeden Fall auch später noch was besprechen, was ich zu Hause geschaut habe. Also, habe auch den jetzt kommenden zu Hause geschaut, aber aus der eigenen Videothek, weil gelegentlich gibt es dann doch noch Sachen im Streaming, die mich entweder interessieren oder die ich dann aus anderen Gründen anschaue.
Mhm.
Bei dem folgenden ist das so ein Mischmasch. Der Film heißt im internationalen Titel Wing Women. Im Deutschen heißt er Diebinnen und im Französischen ist mir egal, wie da ist, weil ich das eh nicht aussprechen möchte. Mich hat hier tatsächlich eine der Hauptfiguren, also Schauspielerinnen, vornehmlich dazu bewogen, diesen Film mir mal anzuschauen. Das ist die Adele Exarchopoulos. Keine Ahnung, sorry, wenn ich sie wahrscheinlich falsch ausgesprochen habe.
Bitte was? Ich gucke jetzt mal gerade in so eine Suchmaschine.
Ja, währenddessen kann ich dir sagen, wer das ist. Das ist die Dame, die auch bei Quentin Dupieux das eine oder andere Mal aufgetreten ist. Unter anderem bei Eine Fliege kommt selten allein.
Okay, die hat aber einen krassen Namen. Adele Exarchopoulos. Schopulo, würde ich sagen. Ja. Oh, ja. Melanie Laurent spielt auch mit.
Genau, das ist tatsächlich die Hauptrolle, aber der Badass ist hier die Adele, weil letztlich weil letztlich ist das ein Frauen-Action-Thriller, sowas in der Richtung.
Melanie Laurent hat sogar Regie geführt, sehe ich gerade.
Ja, macht aber nichts.
Krass, ja, wusste ich nicht, dass die auch Regisseurin ist.
Wusste ich auch nicht, aber das merkt man auch nicht, dass sie Regisseurin ist. Also okay. Der Film ist halt leider ziemlich vergessenswert, weil ich nicht so ganz weiß, wen er hier überhaupt abholen möchte. Also neben der Adele war es tatsächlich ein Kommentar, ich weiß nicht mehr, wo ich den gelesen habe, ich glaube bei Google, so von wegen, das wäre kein feministischer Film oder man täte dem Feminismus damit keinen Gefallen. Das hatte mich irgendwie gereizt, in Anführungsstrichen, so von wegen, ich wollte halt gucken, was die damit meinen.
Ja.
Ich habe es letztlich nicht so ganz verstanden. Also feministisch ist der Film nicht, also spielen halt Frauen mit.
Es muss ja auch nicht alles feministisch sein, nur weil da eine Frau Regie führt, oder? Oder Frauen mitspielen, ne? Also.
Definitiv nicht. Und in diesem Fall ist es das auch nicht. Nee, aber die Frauen haben ja schon eine hohe Gewichtung, weil es geht hier quasi um so einen Drei Engel ohne Charlie. Also letztlich erstmal ein Duo Auftragsdiebinnen, zu denen sich später noch eine Fahrerin gesellt, wodurch das Quartett dann vollzählig ist. Das war ein Spaß. Aber die Ménage à Trois wird dann halt perfekt. Das darf ich eigentlich auch nicht sagen.
Darfst du nicht sagen? Wieso hast du dir das auferlegt, dass du das nicht sagen darfst?
Nee, das ist ja im sexuellen Kontext. Ist ja unpassend.
Ja, im Französischen heißt er übrigens auch Diebinnen, also Voleuse.
Ja, dann haben die im Dings das Original, das im Internationalen nur einfach anders interpretiert. Ist doch egal. Also das Entscheidende ist, wir haben hier drei Engel, die klauen und eine möchte irgendwie aus diesem Job rauskommen. Und die Oberbösewichtin ist Isabelle Adjani, die ihre besten Tage leider schon lange hinter sich hat.
Also du hast jetzt auch immer nur die Schauspielernamen gesagt, ne? Die Adele hat, die heißt ja anders.
Ist mir scheißegal, wie die heißt.
Ich meine ja nur.
Die heißt Alex. Genau. Die Melanie heißt Carol.
Isabelle ist Maren.
Genau, tut nichts zur Sache. Also wie die Figuren heißen, sorry. Wichtiger sind wir tatsächlich, wer die Rollen gespielt hat. Ne? Also das heißt, wir haben letztlich einen großen, vierköpfigen weiblichen Cast, die das auch ganz nett, sag ich mal, transportieren. Aber es ist halt im Gewand eines Actioners, wodurch natürlich dann auch die Rolle der Frau so ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Also es werden halt vier normale Frauen, sag ich mal, in diese Rollen reingeworfen. Und das heißt, es ist dann halt auch irgendwie mehr so Richtung weibliches Publikum, glaube ich, gezielt, weil es geht dann halt um Männerliebschaften, es geht um tatsächlich um Mutterdasein und dies und das, so was man so als Mann jetzt wahrscheinlich eher nicht so groß interessiert. Und dadurch, dass du wirklich nur Frauen drin hast. Also nein, das ist jetzt nicht so böse gemeint, sondern es sind einfach Themen, mit denen du dich halt als Mann nicht direkt beschäftigst. Deshalb habe ich da auch natürlich keinen großen Zugang zu finden können.
Ignorant von uns Männern.
Ja doch, schon, natürlich. Nee, aber ich habe halt wenig Zugang, sag ich mal, zu den Figuren gefunden. Also die Adele hat zumindest in gewissen Szenen, sag ich mal, einen Badass-Charakter ganz nett spielen können, aber ich habe nicht so ganz auch verstanden, wohin der Film will und er bietet wenig Action, also die kannst du wirklich an der Hand abzählen, das ist dann auch relativ gewöhnlich inszeniert, mit einem Humor, der bei mir gar nicht ankam. Die Rennfahrerin, die bringt hier nochmal ein bisschen, ich sag jetzt mal Feuer rein, weil die mit der Adele aneckt, wodurch es einen kurzen Moment irgendwie Zündstoff gibt, aber ansonsten hast du eine sehr langweilige Figurendynamik hier und letztlich habe ich auch komplett das Interesse verloren, weil es eigentlich nur diesen Plan gibt, sie bringen einen Job zu Ende, damit sie aussteigen können aus diesem Beruf, ne? Und dann natürlich dem Genre geschuldet, möchte das dann natürlich die Oberchefin nicht und so weiter und so fort. Da weiß man also, was da genau passiert. Und genau diesen Weg geht der halt auch, sodass du halt genau weißt, was passiert. Und ich weiß nicht, die können die drei irgendwie auch nicht so cool einsetzen, bringen irgendwie nicht die Coolness der Frauen irgendwie zur Geltung, fand ich irgendwie ein bisschen schade. Vor allem, weil sie halt irgendwie auch alle wichtigen Figuren durch Frauen besetzen, finde ich irgendwie komisch, dass das durch eine Frau dann irgendwie nicht so geil dargestellt wird. Aber gut, egal. Wie gesagt, ich war auch mit Sicherheit nicht die Zielgruppe, hab's mir dennoch mal angetan, weil warum nicht? Ne? Also, weil Actionheldinnen gibt es ja schon einige, die man, ne? Ich würde super gern die Ripley wiedersehen.
Das ist keine Superheldin. Captain Marvel ist eine Superheldin.
Hab ich Superhelden gesagt? Actionheldinnen.
Habe ich so verstanden, ja.
Okay, ich meinte aber Heldin. Also hier, Captain Marvel am Arsch, ne? Also sorry, aber der Film wird das Marvel-Universum, glaube ich, begraben. Also was die Zahlen da angeht, sorry, danach kann eigentlich nichts mehr kommen.
Läuft also, nicht so gut. Ne? Nee, ja, dann vielleicht, nicht. Also Wing Women empfiehlst du jetzt aber auch nicht.
Nee, überhaupt nicht.
Also dann lieber die Graphic Novel oder das Comic, The Grand Odalisque.
Ja, dies ist sehr schön gezeichnet, trifft den Puls der Zeit. Und ich muss sagen, auch der Stil ist ein ganz, ganz gewagter, aber sehr cleverer.
Hast du das Comic gelesen?
Nein.
Hast du es gegoogelt?
Nein.
Hast du sie einfach aus dem Arsch gezogen? Ja, okay. Genau. Ja, das ist die Kompetenz der Fünffressen, warum denn genau. Nicht? Ne? Auch mal, also Routine und Abgeklärtheit bei vollkommener Arbeit, Ahnungslosigkeit ist super. Korrekt. Finde ich gut. Aber du hättest jetzt eigentlich sagen müssen, so, ja, ja, klar. Das ist super. No one would believe. Es kam überzeugend rüber, also wenn man dich nicht kennt. Also, ja. Also wenn man dich nur vom Podcast kennt.
Ja, aber Problem ist, dann braucht es nur ein, zwei Leute, die das Graphic Novel gelesen haben, die mich dann halt enttarnen und dann stehe ich nachher als Lügner und Betrüger da. Das
will ich auch nicht. Die entmächtigen und entmannen dich aufgrund dieser feministischen Lektüre.
Das sowieso.
Ja, könnt ihr alle mal in die Kommentare schreiben.
Aber, ne, Spaß versteht halt nicht jeder.
Das stimmt. Dann kommen wir zum Film, der The Comedy heißt und keine Komödie ist.
Ach, das ist ja blöd.
Ja, ich bin mal wieder durch meine Bildstörungssammlung gegangen. Da sind noch einige Filme drin, die ich gerne gucken würde, die ich mir vor Jahren gekauft habe und immer noch nicht geschaut habe. Einfach, weil ihr wisst ja, wie das ist. Man kauft, man hat, man besitzt, man guckt, aber irgendwie guckt man doch nicht alles. Und das war jetzt ein Film, da... Ja, bereue ich nicht, den gekauft zu haben. Ist so eine Doppeledition. Da ist The Comedy und Entertainment drauf.
Okay, stimmt.
Beide von Regisseur Rick Alverson. Und wir haben jetzt The Comedy geguckt aus dem Jahr 2012, weil der vor Entertainment, der glaube ich aus dem Jahr 2015 ist oder so. Naja, weil der davor rauskam. Mhm. Und das ist ein sehr ungewöhnlicher Film. Da waren wir auch erstmal gar nicht in Stimmung für. Also meine Frau und ich, und da haben wir überlegt, machen wir den jetzt aus oder nicht? Oder ziehen wir es durch? Ja, weil, also wir haben gesehen, okay, der ist bestimmt jetzt nicht schlecht oder so, aber der passt vielleicht gerade nicht.
Ja.
Das ist ein sehr außergewöhnlicher Film, der jetzt nicht so diese ganz gewöhnliche Filmstruktur hat, sondern eine sehr episodische Erzählweise. Weil man einfach wirklich nur so einzelne Szenen sieht mit unserem Hauptdarsteller, also hier gespielt von Tim Heidecker. Der spielt den Swanson und das ist ja so ein reicher Typ, dessen Vater im Koma liegt und der ist jetzt kurz davor, den Reichtum seines Vaters zu erben. Und der hat halt nicht nur viel Geld, sondern hat auch einfach unfassbar viel Zeit, mit der er einfach nicht so wirklich weiß, was anzufangen. Und so
gefährliche Kombi.
Schauen wir ihm dabei zu, wie er so durch New York meandert, durch verschiedene Viertel und ab und zu unterhält er sich mal mit seiner Schwägerin, weil sein Bruder, der ist im Gefängnis und es ist halt so, dass er die Menschen in seiner Umgebung gerne konfrontiert mit seinem kruden Humor, mit seiner sehr merkwürdigen Art.
So ein bisschen wie du, ne?
Ähnlich wie ich, ja. Das sind schon starke Parallelen, das stimmt schon.
Ist der auch fett, oder?
Der ist auch dick. Der ist auch dick und hat jetzt nicht so einen krassen Bart wie ich, aber ist halt jünger. Also 2012 war er noch jünger als ich jetzt. Also
heute nicht mehr.
Es gibt, viele, genau, es gibt viele, viele Ähnlichkeiten, viele Parallelen. Deswegen ist es vielleicht doch ein ganz guter Film. Naja. Deswegen konnte ich mit ihm mitfühlen. Naja, auf jeden Fall, er macht gerne die Situation unangenehm für die Menschen in seiner Umgebung.
Oh.
Indem er halt anfängt, irgendwie so ganz komisches Zeug zu labern. Also wenn er da das erste Mal irgendwie auf seine Schwägerin trifft, dann macht er die ganze Zeit so einen Südstaaten-Akzent nach und spricht über Sklaverei.
Oh, krass.
Dann irgendwann geht er in so eine schwarzen Kneipe und labert erstmal den Barkeeper an, ob die nicht einen Job hätten. würde arbeiten wollen. Dann irgendwann labert er da halt so die Gangsters an da. Ja. Also weil es sind keine wirklichen Gangster, aber der sagt dann so, ey, yo, guys, this is your hood, right? Also es ist auch eine der witzigsten Szenen. Da wollte ich den auch nicht mehr ausmachen. Das war echt ganz witzig. Und dann erzählt er denen, wie gerne mal eine Schwarze durchbumsen würde.
Okay.
Und ob das nicht krass sei und so. Ich meine, die lassen den in Ruhe. Ne? Passiert dann auch nicht wirklich viel. Also es sind halt dann so diese ganz merkwürdigen Situationen.
Mhm.
Und es ist vor allem sehr komisch in jeglicher Form, wie er halt mit Frauen umgeht.
Mhm.
Wie gesagt, mit seiner Schwägerin. Auf die trifft er ein paar Mal und einmal küssen die sich auch und es ist alles so ganz merkwürdig. Aber irgendwann, und das ist richtig cool, lernt er halt, weil er in irgendeinem Restaurant macht er Abwasch. Wie gesagt, er hat halt nichts zu tun. Ne? hat viel Geld, wohnt da auf seinem Boot, fährt da mit so einem kleinen Schiffchen, mit so einem Mini-Boot von seinem Hausboot dann immer so zum Ufer und geht dann in die Stadt. Und dann arbeitet er in einem Restaurant und da trifft er auf eine junge Dame, die ihm zum ersten Mal so Paroli bietet. Die hat so genau den gleichen komischen Humor hat wie er, die ihn dann auch mal damit konfrontiert. Und das ist eine sehr coole Szene, weil man sieht zum ersten Mal wirklich ein Match für ihn. Und ja, klar, dass sie sich dann auch näher kommen und so. Aber wie gesagt, dieser Film, genau wie er, meandert erstmal so vor sich hin. Und ja, ich glaube auch, dass da viele Dialoge nicht geschrieben sind, sondern dass da viel Improvisation auf Seiten von Tim Heidecker da vor allem los war und los ist. Es gibt auch noch so ein paar Auftritte, zum Beispiel von Eric Wareheim, den kennt man hier vom Master of None, ist auch ein bekannter Comedian. Also wenn man das Gesicht sieht, kennt man den auf jeden Fall. Der ist halt viel mit seinen Kumpels unterwegs, die auch alle reich sind und zu viel Zeit haben und nichts zu tun. Und die labern dann halt oft, also gerade am Anfang ist der schwierig, weil die einfach nur Blödsinn labern und manchmal einfach nur rumhängen und du denkst so, okay, guck ich dir jetzt beim Rumhängen zu? Aber irgendwann schafft der Film es tatsächlich, also so war es bei mir oder bei uns der Fall, hat uns dann gepackt, also gepackt ist jetzt übertrieben, aber er hat uns dann bekommen und uns da reingezogen in diese Welt und da hat man auch irgendwann auch verstanden, weil so laut und so übertrieben, wie seine Hauptfigur ist, so subtil ist eigentlich der Film, weil es geht eher so darum, um die Beziehung zwischen seinem Vater, den er ab und zu mal besucht, und die dann schon irgendwie auch sehr sensibel ist, dann wie gesagt, so wie er mit Frauen umgeht und ja, einfach so ein junger, reicher Hipster, der einfach nicht weiß, wohin mit sich. Ne, weil er ist das absolute Manchild. Der macht halt alles, was so Kinder eher machen und ist generell eher sehr kindisch unterwegs. Zum Beispiel, wenn er dann besoffen in einem Taxi ist und den Taxifahrer dann mit Geld dazu bringt, dass er mal fahren darf. Und du die ganze Zeit denkst du nur so, nein, mach das nicht. Ne? Also so, vor allem so den Taxifahrer fleht man an, so nein, Mann, der ist besoffen und nur weil der dir jetzt $400 gibt, lass ihn doch nicht ans Steuer. Aber gut, ne, Geld regiert die Welt. Ja. Irgendwann sitzt er da am Steuer und es sind halt so merkwürdige Situationen. Das ist ein ganz komischer Film, aber da muss man sich halt mal drauf einlassen. Also wer wirklich so auf so Indie-Filme steht, ne? Also ich habe auch mal Red Rocket sehr hochgehalten hier vor ein, zwei Jahren, der auch anders ist, ne? Aber wirklich so Independent-Produktionen, die irgendwo zwischen, also einfach so Dramödien sind und so aus dem Leben gegriffen, sollte sich das mal geben. Also ein ganz ungewöhnlicher Film,
cool.
The Comedy. Und ich bin sehr gespannt auf Entertainment, aber da werden wir natürlich in der richtigen Stimmung für sein müssen. Also wir wissen ja ungefähr jetzt, wo wir uns drauf einlassen.
Ja, stimmt. Ja gut, könnte aber schwierig werden. Schiebt man das vor sich her? Oder seid ihr häufiger in der Stimmung?
Ja, ich meine gut, das hat jetzt auch, glaube ich, 2 Jahre gedauert, bis ich The Comedy angelegt habe. Ne? Ja. Deswegen, ich glaube, daran liegt es nicht.
Ja, ich muss auch sagen, ich tue mich auch wirklich manchmal schwer bei so ein paar Bildstörungstiteln. Weil ich habe immer noch nicht Es ist schwer, ein Gott zu sein geschaut, weil, ja, ich tue mich da irgendwie schwer, so belastend, so vor allem ungewöhnlich. Die haben ja schon sehr ungewöhnliches Programm, was sie so auf den Markt bringen.
Also bei Es ist schwer, ein Gott zu sein, da sage ich dir ganz ehrlich, ich habe den ja gesehen.
Ja.
Das ist ein Film, den guckst du halt einmal.
Ja, und dann nie wieder.
Da hast du ihn gesehen. Also bei mir wird das noch Jahre dauern, falls ich den nochmal gucke.
Ja.
Es ist cool, den in der Sammlung zu haben. Es ist cool, den gesehen zu haben. Aber der ist halt so anstrengend.
Mhm.
Also wenn das jetzt so ein 90-Minüter wäre, ne, könnte man das ja nochmal machen. Aber der geht einfach 3 Stunden.
Ja.
Eines Tages wirst du es machen. Und dann bin ich mal gespannt, was du dann dazu sagst. Aber ich glaube auch, dass du wirst wahrscheinlich eh dabei einschlafen. Musst du denn in Episoden gucken.
Ihr geht auch was länger, ne?
3 Stunden.
Ja, siehst du. Dann kann ich ja in 3 Etappen, jeweils 1 Stunde, passt doch. Also 1 Stunde kann ich wach bleiben.
Ich kann das verstehen. Ich habe jetzt auch diesen Maketa Lazarova, diesen tschechischen Schwarz-Weiß-Film, so ein Epos irgendwie, habe ich mir auch gekauft damals. Und ich will den unbedingt sehen. Jetzt habe ich mir nochmal den Trailer angeguckt und ja, ich hab jetzt Bock. Ich bespreche später noch einen Film, der auch aus der Bildstörungssammlung ist. Und ja, ich habe da jetzt wieder so ein bisschen Blut geleckt und gucke jetzt da endlich auch mal ein paar Filme, die ich mir gekauft habe.
Ja, dann kann ich ja nahtlos anschließen, weil ich auch mir jetzt einen Film angeschaut, der seit ein paar Tagen im Regal steht. Ich bin ja großer Fan von Reihen, unter anderem der Classic Chiller Collection Reihe von Ostalgica. Und die haben jetzt einen sehr ungewöhnlichen Titel rausgebracht, weil in der Regel bringen sie eher so Science-Fiction, Horror, so ein bisschen was so Richtung, was man noch früher unter dem Fantasy-Filmfest, sag ich mal, verstehen konnte.
Mhm.
Also vor allem dann auch aus früheren Jahren, ne, so 50er, 60er, 70er, wenig bis gar nichts aus späteren Jahren. Und die haben jetzt als letztes Briefe eines Toten, Dead Man's Letters. Und das Kyrillische kann ich natürlich nicht aussprechen, denn es ist ein sowjetischer Film aus dem Jahre 1986.
Dem Jahr der Tschernobyl-Katastrophe.
Ja, genau. Wie weit das jetzt da mit rein spielt, weiß ich nicht. Aber vom Szenario her passt das wunderbar. Also in Anführungsstrichen wunderbar, weil es hier so eine Dystopie ist, die er zeichnet, letztlich als, ja, auch als Mahnmal vor allem, aber so ein bisschen so die Nachwehen vom Zweiten Weltkrieg beziehungsweise vom Kalten Krieg, weil hier quasi so eine postapokalyptische Welt gezeigt wird, quasi nach dem Atomkrieg. Also wir sehen halt eine zerstörte Welt. Es wird letztlich auch, das ist mehr oder weniger alles fiktiv, weil es werden auch keine Länder oder so genannt. Es wird einfach nur eine Gruppe von Überlebenden gezeigt, die halt in den Trümmern quasi vor den Strahlen Schutz suchen. Aber mit dem Schutz ist es natürlich ein bisschen weit her, weil alle schon Strahlen abgerichtet haben. Das heißt, alle schon krank dadurch geworden sind und die meisten tatsächlich auch so ein bisschen vor sich hin vegetieren. Ne? Also wie ihr seht, das wird hier gute Laune-Programm. Und ich muss sagen, ich war sehr erstaunt, weil der Film, der hatte so einen ziemlichen Stummfilm-Touch. Also es wird letztlich tatsächlich auch nicht wirklich viel gesprochen. Das Krasse ist, und das ist ungewöhnlich, weil normalerweise hat man immer beide oder mehrere Tonspuren drauf. In dem Fall war nur der deutsche Ton drauf.
Aha.
Es sind zwar Untertitel dabei, ne, aber Originalsprache ist nicht drauf. Das fand ich ein bisschen komisch, aber liegt vielleicht daran, hier musste verdammt viel restauriert werden. Da sieht man dem Material manchmal auch ein bisschen an. Die haben im Vorspann haben sie dann auch wirklich genau aufgezählt, was da alles gemacht werden musste und wie viel Aufwand das war, weil dann verschiedene Filmrollen und so weiter und so fort. Und die waren halt auch alle in unterschiedlichen Zustand, wodurch der Film dann auch so ein bisschen experimentell wirkt, weil er manchmal so einen Sepia-Look hat, ne, wie die Stummfilme. Manchmal ist er dann nur schwarz-weiß und wirkt auf den ersten Moment so, als hätte der Regisseur sich nicht für ein Stilmittel entscheiden können. Aber ich denke mal, das ist auch der Aufarbeitung des Materials in gewisser Weise geschuldet. Aber ja, es ist im Prinzip der Überlebenskampf, der hier geschildert wird in diesen Trümmern. Und es geht vornehmlich natürlich auch darum, dann die Kinder, die noch die wenigsten, sag ich mal, Strahlen abgekriegt haben, weil sie teilweise auch nach dem Atomkrieg geboren sind, halt irgendwie zu retten. Ne? Dann geht es halt darum, wie sie sich versorgen, ne? Lebensmittel, Medikamente etc. pp. Zusammensuchen, sich aber die ganze Zeit in unterirdischen Tunneln, Katakomben, Bunkern und so aufhalten und quasi in dieser Welt halt irgendwie versuchen zu überleben. Und das Ganze wird aus der Perspektive von diesem alten Mann halt erzählt, der, ich glaube, fiktive Briefe an seinen Sohn schreibt, in denen er quasi so ein bisschen über diese Zeit erzählt und letztlich aber auch durchschimmern lässt, dass sozusagen, und das ist das Coole, so ein bisschen Hoffnung in jedem Satz, in jedem Wort irgendwie so rein projiziert, weil das letztlich das Einzige ist, was die Menschen hier irgendwie dazu ermutigt, weiterzuleben. Also es ist halt ein sehr, sehr düsteres Thema, ne? Atomkrieg, Weltkrieg, Strahlen und so weiter und so fort, aber der schafft das dann irgendwie, dann auch diese Bilder zu packen. Das Experimentelle wirkt dann halt auch irgendwie dann nochmal verstärkend. Du hast die ganze Zeit auch die Menschen mit den Atemschutzmasken, Strahlenschutzanzügen und so rumlaufen.
Ja, das sorgt schon auf jeden Fall für so eine bedrückende Atmosphäre. Ne? Ich
erinnere mich
da an die Serie Tschernobyl, die hat das auch ziemlich gut transportieren
ja.
können.
Ja, und der packt das hier in so einen Mikrokosmos, in so eine eigene kleine Welt, die er da kreiert hat, die einfach hässlich, aber gleichzeitig schön ist, weil er immer diese Hoffnung in den Menschen irgendwie wiederfindet. Was das irgendwie so ambivalent macht, diesen Film, fand ich sehr beeindruckend. Ist einer der wenigen russischen Filme, jetzt außer Tarkovsky. Ja, ist das so schon so mit das Einzige, was ich gesehen habe. Fand ich sehr stark. Und der hat natürlich dann auch von beispielsweise der Filmbewertungsstelle Wiesbaden das Prädikat besonders wertvoll gekriegt.
Ja, zu Recht anscheinend. Ne?
Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Fand ich sehr gelungen. Auch wenn er wirklich total ungewöhnlich für diese Reihe ist. Es ist ein cooler Film, also soweit man das halt bei dem Thema sagen kann, toll in Szene gesetzt, wirklich ein cooles Mahnbild für diese eklige Zeit. Mit ekliger Zeit meine ich dann natürlich Zweiter Weltkrieg, Nazi, Kalter Krieg. Nee, kann ich empfehlen, cooler Neuzugang. Ist jetzt noch nicht so alt, der ist jetzt seit ein paar Wochen in meiner Sammlung, aber ich bereue es nicht, ihn gesehen zu haben.
Ja, schon etwas länger in meiner Sammlung ist der Film Coherence.
Auch Bildstörung.
Auch aus der Bildstörungsreihe aus dem Jahr 2013. Er lief 2014 auf dem Fantasy-Filmfest und er wurde schon immer wieder mal an mich herangetragen. Immer wieder haben mal Leute gesagt, oh, Coherence, der ist cool, zieh dir den mal rein. Oder ist zumindest außergewöhnlich. Der ist besonders, der hat was zu bieten. Guck dir den mal an. Ja, und endlich kam ich mal dazu und habe mir den wirklich mal reingezogen. Regiert geführt James Ward Burkitt. Der hat das Drehbuch zu Django, Rango, ein Animationsfilm mit diesem Chameleon, gesprochen von Johnny Depp, glaube ich. Er hat geschrieben oder mitgeschrieben. Und der hat hier mit Freunden und Bekannten, die auch alles natürlich ihres Zeichens Schauspielerinnen sind, Schauspielerinnen und Schauspieler.
Wieso sagt er einfach SchauspielerInnen?
Ja, und außen.
Genau.
Ich mache ja SEO, ne? Also ich bin ja Redaktionsleiter in einer SEO-Agentur. Habe letztens nochmal so eine SEO-Schulung gemacht und da hieß es zum Beispiel, dass im SEO sollte man Gendern tunlichst vermeiden, was nicht gut ist.
Sonst wird man nicht gefunden.
Ja, ja, weil Google und so weiter und die ganzen Indizes und Crawler und so, die richten sich halt immer nach der offiziellen Sprache und also nach Duden zum Beispiel.
Ja.
Und in der offiziellen Duden ist das ja halt so nicht definiert. Und wenn du dann halt mit Doppelpunkten schreibst und mit Sternchen, dann erkennen die halt Begriffe nicht unbedingt und dann erkennen die gewisse Keywords nicht. Naja. Es gibt Vorteile davon, es gibt Nachteile davon.
Du hast uns gerade einen Vorteil genannt.
Zu gendern. Ist das gendern. Ja, nicht zu gendern. Naja, ich meine, es gibt Vor- und Nachteile zu gendern. Mir ist es jetzt auch egal. Also mir geht es auch gar nicht ums Gendern, sondern es geht um Coherence.
Ich wollte gerade sagen.
Und es ist so ein Konzeptfilm, deswegen weiß ich nicht, inwieweit ich da jetzt wirklich verrate, was da passiert. Ich glaube, ich gehe bis zu einem gewissen Punkt.
Ja.
Und es war wirklich so das Ding, dass er gesagt hat, okay, ich habe nicht viel Geld, wir müssen was drehen, was nicht so viele Drehorte hat. Und also quasi auf eine gewisse Art und Weise ein Kammerspiel mit einem begrenzten Cast und darf alles nicht so teuer werden. Es war alles so eine Budgetfrage, aber dann kam man auf eine interessante Idee.
Also
auf
gespannt. Einen
cleveren Einfall. Es ist so, dass ein paar Freunde sich zum Abendessen treffen, ein bisschen Weinchen trinken, ein bisschen was essen, ein bisschen quatschen. Und das habe ich auch schon beim Filmgucken gemerkt, das sind keine geschriebenen Dialoge. Da ist sehr viel improvisiert und das habe ich in dem Making-of oder auch im Interview mit dem Regisseur dann auch erfahren, dass er denen gesagt hat, worum es in der Szene geht, also ein bisschen wie bei Curb Your Enthusiasm, teilweise auf Zettel geschrieben hat, so dass die eine Person nur weiß, also was sie zu tun hat und andere wissen jetzt nicht, was passiert, sodass eben auch Reaktionen authentisch sind. Und das kommt, also so die Gruppe fühlt sich schon auch authentisch an, so als, ja, Freunde oder die sich auch schon länger mal nicht gesehen haben, ne, die an so verschiedenen Punkten in ihrem Leben sind. Einige so ein paar Jahre älter, manche ein bisschen jünger, aber ansonsten so diese typischen Gespräche, die eben Erwachsene so bei einer Dinnerparty führen, manchmal vielleicht auch ein bisschen schlüpfrig, keine Ahnung, es geht um alles Mögliche. Auf jeden Fall, in dem Abend fliegt ein Komet über dieses Örtchen und plötzlich fällt der Strom aus. Dann versucht man sich zu behelfen mit Kerzen und so weiter und so fort. Und der Strom in dem gesamten Ort, in dieser gesamten Nachbarschaft ist ausgefallen. Alles ist dunkel. Bis auf ihr Haus und ein anderes Haus. Und da gehen die dann hin.
Aha.
Jetzt muss ich warten. Also jetzt muss ich gucken, dass ich nicht zu viel verrate.
Aha.
Da geht es durch so einen dunklen Weg und dann kommen die da hin und es stellt sich irgendwie raus, dass das genau das Haus ist, aus dem die gerade kommen. Es gehen auch nicht alle dahin, aber so ein paar. Und irgendwann stellen die fest, es ist quasi das Haus und da sind auch die Leute drin. Also die gleichen Leute, nur anders. Und dann stellen die fest, warte mal, wir haben so rote Leuchtstäbchen, um Licht zu machen. Und dann sehen die eine andere Gruppe, die genau die sind, aber halt mit blauen Leuchtstäbchen. Und dann geht es so ein bisschen darum, okay, was ist hier los?
Ja.
Ne, sind hier Paralleluniversen, ist irgendwas mit Zeitraumkontinuum? Was ist hier los? Und dann versuchen die irgendwie das andere Haus zu kontaktieren. Und dann ist halt die Frage, warte mal, wart ihr schon von Anfang an hier oder nicht? Oder seid ihr von dem anderen Haus? Und geht dann so ein bisschen darum zu gucken, wer gehört eigentlich wohin? Und auf jeden Fall geht es dann ja um so Multiversum, Parallelwelten etc. Jetzt habe ich schon sehr, sehr viel verraten, ohne aber wirklich zu viel zu verraten.
Ja.
Weil der Film schafft es tatsächlich spannend zu sein, weil man die ganze Zeit, also die haben immer so Einfälle, wie man sich denn doch identifizieren kann. Könnte und dann fällt immer auf, oh, warte mal, das war ja da noch nicht klar. Oder, oh, warte mal, die Person, die könnte ja jetzt auch und hin und her. Und also es wird dann auf einmal schon irgendwie auch unübersichtlich natürlich. Und man weiß dann auch gar nicht mehr, okay, wer ist hier wer? Aber das wissen die Leute ja dann auch nicht. Und dann hat eine Figur auf jeden Fall einen interessanten Einfall, weil sie sich dann denkt, warte mal, die Situation, in der ich hier gerade bin, die ist ziemlich scheiße. Vielleicht kann ich mir ja eine andere Gruppe suchen. Und dann könnte man ja quasi, man könnte ja irgendwie so ein bisschen sein Schicksal selbst in die Hand nehmen oder selbst beeinflussen, indem man halt in eine andere Gruppe geht, weil die Menschen sind ja schon die gleichen, aber es passiert auch immer was anderes mit denen. Also die sind in anderen Zuständen und es ist sehr cool gemacht, weil es ist minimalistisch. Ich finde es spannend, der Film geht dann auch nur 90 Minuten, glaube ich, so um den Dreh, ist sehr kurzweilig. Gerade gegen Ende hatte dann so ein ziemlich spannenden und coolen Showdown, da geht's dann echt cool und dann noch eine ganz coole letzte Szene, in der ein Blick dann so stehen gelassen wird und das ist halt richtig gut. Also man könnte jetzt denken, ich habe sehr, sehr viel verraten, aber eigentlich habe ich nicht nicht wirklich viel verraten.
Nicht zu viel.
Es gibt Filme, die ähnliche Themen haben, aber ich habe das so umgesetzt noch nicht gesehen. Und ich finde vor allem cool, wie der Regisseur das gemacht hat, dass er sagt, ich gebe euch nicht alles vor, ich gebe euch nicht die Dialoge vor, aber ungefähr das machen oder es könnte das passieren oder nur du weißt jetzt das und das oder du machst jetzt mal das und das, mal gucken, wie die anderen reagieren. Und die spinnen sich dann selbst so die Sachen ein bisschen zusammen. Ich finde, es funktioniert dann doch, obwohl die Schauspieler nicht immer wussten, worauf das jetzt hier hinausläuft, ergibt sich am Ende eine kohärente Geschichte, die durchgängig ist, was es dann alles, also durch Regie, durch Schnitt und so weiter, haben die dann tatsächlich eine Geschichte daraus geformt. Crazy. Und das ist wirklich sehr, sehr außergewöhnlich und ich fand es auch unterhaltsam. Also hat mir gut gefallen. Ja. Das ist ein cooler Film.
Das ist doch schön, weil ich überlege nämlich auch immer, welche Titel ich mir von Bildstörung nochmal hole, weil die haben ja diese geilen Bundles, wo du 2 zum Preis von 30 Euro kriegst, was ein absoluter fairer, also nicht nur fairer Preis ist, sondern ein geiler Preis ist, weil 15 Euro für deren Edition ist ja eigentlich ein Witz.
Ja, deswegen habe ich ja hier auch 30 Filme von denen stehen.
Ja, ja. Hast du die immer im Bundle geholt?
Häufig, ja. Sehr häufig.
Ja, ja, ich werde da auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen aufstocken. Tue mich da manchmal ein bisschen schwer bei den Titeln, aber du hast ja da jetzt 2 mir zumindest mal ein bisschen schmackhaft gemacht.
Also im Vergleich zu Es ist schwer, ein Gott zu sein oder Maketa Lazarova oder das hier Dings einer Pornobande, wie auch immer das nochmal heißt. Also die haben schon sehr schwermütige Filme und sehr sperrige Filme, die Singapore Sling und sowas, aber dann gibt es ja auch wieder Filme wie Der Bunker oder Ein Kind zu töten oder Coherence ist jetzt auch nicht sperrig in dem Sinne. Ja, der ist zwar außergewöhnlich, aber ist jetzt nicht so anstrengend wie sonstige Kunstfilme. Ich meine, die haben auch Wild Boys und so. Also da sind schon Top-Titel dabei. Bad Boy Bubi war, glaube ich, der erste Film, den die rausgebracht haben. Sehr geiler Film.
Ja, ein paar weiß ich ja auch meiner Sammlung präsentieren zu können, aber da fehlen halt tatsächlich noch ein paar.
Von Hodorowski haben sie
ja
auch.
Ja, da kommt jetzt ja gerade die Collection. Da bin ich auch kurz davor, aber da ist ja der Santa Sangre, meine ich, auch drin.
Ich habe halt Santa Sangre, El Topo und Holy Mountain habe ich halt so.
Ja, und du hast mir den Santa Sangre in einer geilen Edition geschenkt, deshalb weiß ich nicht, inwieweit ich das dann durch die Collection da noch ergänzen soll.
Stimmt, die von Koch, ne? Das ist echt eine geile Edition. Ne?
Ja, genau.
Die habe ich auch.
Vor allem wunderschön. Dann lieber doch die anderen Titel irgendwie nochmal einzeln. Vor allem ja, weil El Topo ist ja bei dem, meine ich, auch so erschienen und der Heilige Berg, weiß ich gar nicht. Kriegt man auf jeden Fall irgendwo. Deshalb kommt die Edition wahrscheinlich für mich nicht in Frage. Aber ja, wenn wir schon im Wahn sind hier, was das Gucken von Sammlungsstücken ist. Ich habe in letzter Zeit, das war ja vor 2 Monaten, da war ich ja voll im High-Fieber. Da habe ich ja wirklich auch eine Menge gekauft. Die Patrons wissen da mehr. Da hatte ich so ein Videosammlungsupdate gemacht und dann alle High-Filme, die ich in einem kurzen Zeitraum gekauft, vorgestellt. Da ist einiges zusammengekommen und aktuell ist das so, weil ich jetzt Amazon Co. UK für mich so ein bisschen wiederentdeckt habe, weil da ja kein Zoll anfällt, was ziemlich geil ist.
Da habe ich jetzt auch wieder ein paar Sachen bestellt, weil bei Arrow kommen die Sachen nicht durch.
Genau.
Und bei den anderen musst du irgendwie Zoll zahlen. Und da muss man leider mal den großen, bösen Feind in Anführungsstrichen mal unterstützen. Die liefern halt schnell. Ich habe auch häufig Glück, dass, da beschweren sich ja viele, meine Filme kommen zerschrottet an und so. Ich habe wirklich Glück, dass die trotz nur so einer dünnen Pappverpackung meist wirklich unbeschadet ankommen oder mit minimalen Eindämmungen. Also alles noch erträglich.
Bei mir das Gleiche, aber ich bestelle in der Regel auch nur Emirates. Das heißt, wobei letztens hatte ich auch mal eine limitierte Edition im Pappschuber geholt, aber die kam auch einwandfrei hier an. Aber wenn so ein Emirates kaputt geht, mein Gott, dann tauscht sie halt aus. Das sind 50 Cent, die du dann ersetzen musst. Da würde ich dann auch keinen großen Wirbel drum machen oder mich groß bei dem beschweren. Klar, die haben eine scheiß Politik, was das Verpackungsmaterial angeht, aber es ist zumindest umweltfreundlich, weil es ja nur wirklich Pappe ist. Aber da habe ich mir jetzt mal einige Slasher geholt. Da sind ja besonders 2 Labels in England für bekannt, das Slasher. Das ist einmal das Hause Arrow Video und einmal das Hause 88 Films. Und 88 Films hat sogar eine eigene Slasher Classics Collection.
Ach, das ist auch hier Schizoid und so, ne?
Ja, genau, richtig. Ja. Was mich manchmal so ein bisschen irritiert, ist tatsächlich die Wahl der Filme. Also ich habe jetzt besonders in der 88 Films Collection einige Filme gehabt, bei denen ich so von mir aus nie gesagt hätte, dass das Slasher sind. Und es waren einige, bei denen ich das gesagt habe. Arrow hat in der Regel hauptsächlich so wirklich ziemlich unbekannte Geschichten. Habe jetzt zum Beispiel Don't Go in the House das erste Mal gesehen. Da geht es um Pyromanen. Habe ich auch ehrlich gesagt nichts mit Slasher gesehen. Das war so ein bisschen Psycho meets Feuerteufel, sowas in der Richtung. Weil da wird nicht einer mit einem Messer oder ähnlich abgeschlachtet, sondern die werden verbrannt und er lagert die Leichen bei sich zu Hause. Also das Einzige, was man in Slasher packen könnte, ist, dass er den Opfern auflauert. Aber man sieht ihn halt auch die ganze Zeit. Es hat eigentlich nichts vom Slasher.
Ist das nicht auch, wenn man einfach die Opfer da so systematisch dezimiert? Ist das nicht auch schon Slasher genug, wenn man es mit Flammen macht? Ich frage für einen Freund, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Nee, die Sache ist auch, also ich würde es tatsächlich so einfach nicht sehen. Die Sache ist halt nur, ich tue dem Label vielleicht auch Unrecht, weil die das nicht als Slasher verkaufen.
Okay, was regst du dich denn dann auf? Was schreist du denn hier so
erstens
um jetzt?
Erstens rege ich mich nicht auf.
Warum bist du denn so aggressiv dann?
Ja, weil ich daneben halt die 88-Films-Geschichten habe und deshalb irgendwie jetzt gerade so ein bisschen durcheinander kam. Der Don't Go in the House, der wird nicht als Slasher vermarktet. Dafür wird aber Grandmother's House als Slasher vermarktet.
Okay.
Kennst du nicht, oder?
Nein, habe ich nicht gesehen.
Len Lesser hat mitgespielt. Ja, kennen wir von Seinfeld. Mhm. Ist aber auch schon der einzige Name, der hier mir bekannt vorkam.
Das ist der Onkel von Jerry.
Hello.
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 Genau. Aber muss ich sagen, interessant. Der hat nämlich, abgesehen davon, dass er ein Video-Nasty ist, weiß auch gar nicht, ob der in Deutschland erschienen ist, beziehungsweise ob der einen Titel gekriegt hat, auch wenn das ziemlich albern ist. Der Film hätte hier bei uns, glaube ich, eine FSK 12 kriegen können. Es geht auch ein bisschen mehr Richtung Psycho-Thriller, Psycho-Horror von mir aus. Aber was ich sehr interessant fand, war, der hatte ziemliche The Visit-Vibes, also eigentlich eher umgekehrt. Es scheint tatsächlich ein großes Vorbild von The Visit zu sein. Der ist auch von M. Night Shyamalan, ne?
Ja.
Nur ein bisschen umgedreht, ohne da jetzt viel vorwegnehmen zu wollen. Aber hier geht es nämlich um zwei Kinder, die bei ihren Großeltern unterkommen. Aber dann gibt es noch eine dritte Partei, die hier um die Ecke kommt, eine jüngere Frau. Aber das Mitspannende soll hier sein, dass die Kinder glauben, dass die Großeltern ja Menschen töten. Und das ist dann wahrscheinlich der Slasher-Anteil. Auch wenn du quasi keinen Mord, glaube ich, siehst. Keinen Slashen in einer Form. Was den auch ziemlich unblutig macht, aber der Psycho-Terror-Anteil oder Psycho-Thriller-Anteil, der war ganz nett, weil diese dritte Partei dann noch für den einen oder anderen coolen Moment sorgt und konnte dann auch durch ein halbwegs spannendes und dynamisch inszeniertes Finale halt noch letztlich auftrumpfen. Vorher so ein bisschen dahin geplätschert, aber hab trotzdem dann letztlich so ein bisschen den Slasher-Anteil vermisst. Also mit viel Wohlwollen kann man den, glaube ich, dahin packen, aber es gibt in der Reihe tatsächlich den einen oder anderen und da sind halt so Sachen erschienen wie Sleepaway Camp, der deutlich ein Slasher ist,
ja.
Oder Slaughterhouse und solche Geschichten. Aber es sind immer mal wieder zwischendurch irgendwelche Titel, wo du dir denkst so, okay, da müssen wir mal, glaube ich, eher den Stiegelegger fragen, ob das wirklich stimmt.
Also, ob die wirklich performativ sind, die Filme.
Genau, richtig.
Also.
Aber war nett, vor allem halt, weil es wirklich den Anschein hat, als hätte sich M. Night Shyamalan hier großes Vorbild genommen.
Das finde ich ja immer interessant, ne? Bei so Sachen, wenn man dann so Regisseuren so Credit gibt, genau wie Christopher Nolan bei Tenet, und dann eigentlich merkt, der hat das einfach zusammengeklaut, hier so einzelne Szenen aus einem billigen Actionfilm und aus hier der Serie The Night Manager oder wie dann auf einmal Shyamalan. The Visit war ja irgendwie sein Comeback, ne? Wurde ja so von Kritikern und Fans dann gleichermaßen so wieder gefeiert. Er ist wieder da.
Und ist auch nur geklaut. Alles gelogen, erstunken.
Ist wieder da. Und dann gibt es natürlich doch wieder einen Film. Das ist ja das Schöne, wieder immer einzutauchen in diese alten Filme, weil da gibt es so viel zu entdecken.
Genau.
Häufig entdeckt man dann, okay, da haben die das alles her. Oder das gab es ja alles schon mal.
Ja, also aktuell bin ich, wie gesagt, in so einem kleinen Slasher-Hype. Einen, den ich richtig cool fand, den nehme ich, den spreche ich nächste Woche mal, weil dafür haben wir jetzt nicht mehr viel Zeit. Ist der Student Buddies oder auch Was macht der Tote auf der Wäscheleine, passenderweise im Deutschen, weil der auch so ein Meta-Slasher beziehungsweise so eine Satire auf Slasher schon darstellt, also eine Parodie. Und das schon in den 80er Jahren, der ist von 81, damit halt auch weit vor Sachen wie Scream und auch Nightmare on Elm Street. Von daher, ne, also für Vorbilder kannst du immer ganz weit in die Vergangenheit gehen und findest immer Filme, sag ich mal, wo du sagen kannst, ja, die haben das zuerst gemacht.
Ja, manchmal ist ja auch egal, ne, weil es sind ja auch nicht immer die Filme, die es zuerst gemacht haben, vielleicht die besseren Filme.
Ja, gut.
Ne, also Hauptsache, Film ist dann irgendwie gut. Aber es ist interessant, also jetzt allein filmgeschichtlich, ne? Filmhistorisch zu sehen. Also ja, Grandmother's House klingt aber sehr interessant. Was sagst du?
Für mich als jetzt Slasher-Komplettist, aber der war nett. Besonders in der Reihe der Slasher, die ich noch nicht kannte, eher weiter oben anzusiedeln. Deshalb habe ich den ja auch genannt. Da gibt es deutlich schlechtere. Aber wie gesagt, wäre für mich eher auf der Seite des Psycho-Thrillers anzusiedeln. Aber vor allem durch den Lesser, ja, dann doch auch auf verschiedene Art und Weise dann irgendwie findet man da einen gewissen Unterhaltungswert.
Alles klar, dann lass uns doch mal zum Patreon-Pick kommen. Wir haben heute 8 Filme im Podcast dabei. Mann, Mann, Mann.
Ja, wir müssen ja über die Stunde kommen, ne? Ansonsten gibt's hier Spott und Häme.
Beschwerden gibt's da.
Ja, und dann haben wir auch noch ein großes Highlight, nämlich einen Paul Verhoeven-Film, den ich noch gar nicht kannte.
Ja, ich auch nicht. Ja, Patreon-Pick. Wir haben einen Wunsch vom lieben Flo gezogen.
Genau.
Und der hat sich einen Film von Paul Verhoeven aus dem Jahr 1950 gewünscht. Da war Paul Verhoeven 12 Jahre alt und das ist einer seiner ersten Filme, die er gedreht hat mit 12 Jahren.
Genau.
Das kalte Herz. Stimmt natürlich, also es stimmt so nicht. Regie hat geführt Paul Verhoeven, aber es ist nicht der Paul Verhoeven, der Robocop in Szene gesetzt hat und so,
genau.
Sondern ein deutscher Paul Verhoeven.
Spricht man den dann so aus?
Bestimmt. Also, der Name ist ja immer noch niederländisch, ne?
Ja.
Verhoeven, Paul Verhoeven heißt er dann. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das ein Film aus der heutigen DDR, könnte man sagen.
Aus der heutigen DDR.
Ja, aus der ehemaligen DDR. Mhm. Ein DDR-Film, gedreht hauptsächlich in den Babelsberg-Studios.
Mhm.
Kennt man auch, damals auf jeden Fall ein Garant für Qualität.
Ja.
Und den gibt es bei Netflix zu gucken. Ich habe mir den reingemacht, habe da auf Play gedrückt und habe zuerst gedacht, das ist so ein Heimatfilm.
Ja.
Und war schon super genervt, dass ich gedacht habe, oh nein, ich habe da jetzt gar keinen Bock drauf.
Genau das gleiche bei mir.
Aber dadurch, dass das ja ein Patreon-Pick ist, muss ich den ja jetzt gucken. Ne?
Du durftest.
Ja, war ich so ein bisschen abgeturnt.
Mhm.
Dann heißt die Hauptfigur noch Peter. Weißt du, da denke ich mir auch so, ich krieg keine Ruhe vor dem. Überall ist der Peter am Start.
Ich verfolge dich sogar in fremden Filmen.
Egal welchen Film ich gucke, Hauptfigur heißt fast immer Peter.
Burning Moon, sag ich da nur.
Stimmt. Ja, aber dann stellt sich raus, dass das ja ein Fantasy-Film ist.
Ja, oder auf Deutsch ein Märchenfilm.
Ein Märchenfilm, ein Fantasiefilm, angeblich für ein jüngeres Publikum, aber ich finde, der funktioniert eigentlich auch bei Erwachsenen ganz gut.
Mhm.
Soll ich kurz die Geschichte zusammenfassen?
Aber bitte, sehr kurz.
Also kurz ist schwierig, weil da passiert halt viel und es ist halt ein Märchen, da muss man schon ein bisschen mehr erzählen.
Ah ja.
Also im Zentrum steht auf jeden Fall der Peter.
Und die Lisbeth.
Ja, aber hauptsächlich der Peter ist ja unser Protagonist. Nein, natürlich der Mann.
Wichtigster überhaupt.
Erstens ist es ein Mann und zweitens ist es natürlich der Peter.
Richtig.
Der verliebt sich aber ins Lisbeth und Lisbeth und die sonstigen Leute da im Dorf, die sind alle so ein bisschen besser betucht und er ist halt ein armer Schlucker, beziehungsweise er ist ein Malocher. Ne? Also wäre der in Gelsenkirchen, wäre auf jeden Fall ein Held, ne? Oder in Dortmund, so im Ruhrpott, ne? Da wäre er richtig hier, weil der aus dem Kohlebau kommt.
Mhm.
Er und seine Familie sind auf jeden Fall arme Schlucker und er kann nicht so gut tanzen, wie der eine tolle Typ, der da der Lisbeth auch schöne Augen macht, aber er möchte gerne die Lisbeth heiraten. Blamiert sich auf jeden Fall vor den Leuten und dann geht er in so einen Kaninchenbau. Kommt in so eine andere Welt. Nein, der kommt da irgendwie in den Zauberwald und da trifft er so ein kleines Wesen, so ein Zwerg irgendwie.
Hm.
Darf man das noch sagen heutzutage? Ja.
Kleinwüchsiger?
Ein kleines Männchen und das gewährt ihm 3 Wünsche oder erstmal 2, glaube ich, ne?
Genau.
Und er, muss man sagen, gut, er ist halt jung, ne? Young, dumb and full of calm und wählt seine Wünsche nicht so wirklich clever. Also erstmal will er besser tanzen können als der Tanzkönig.
Genau.
Und das zweite ist, er möchte immer genauso viel Geld in der Tasche haben wie der Ezekiel.
Ziemlich dummer Wunsch.
Das ist super dämlich. Anstatt zu sagen, so, ey, gib mir einfach 2 Millionen Mark oder so. Ja, oder ich will unendlich Geld haben.
Ja.
Aber sagst, ich will immer so viel Geld. Also diese genaue Phrasierung ist natürlich dann auch später. Das wird,
entscheidend.
Er phrasiert das natürlich so, damit das natürlich später auch eine Bedeutung hat.
Genau.
Naja, immer so viel Geld wie der Ezekiel, das ist so der reiche Sack des Dorfes da, dieser Stadt. Im Schwarzwald sind wir, ne? Genau.
In den Tiefen des Schwarzwaldes.
In den Tiefen des Schwarzwaldes. Auf jeden Fall. Der Jonas kennt sich da aus von CSB auf jeden Fall.
Aha.
Kommt da ja her.
Aha. Vielleicht ist er mit dem Peter Munk ja verwandt.
Das könnten wir ihn mal fragen. Ich schreibe mal gleich in die WhatsApp-Gruppe. Das wäre so, ich glaube nicht. Das wäre so geil. So, bist du eigentlich mit Peter Munk verwandt?
Ja. Und das ohne Kontext.
Einfach so. Was? Was soll? Naja, auf jeden Fall ist es dann so, dass er dann hier seine Tanzskills unter Beweis stellt und eine heiße Sohle aufs Parkett legt und der aber am Upbreaken ist, auf so einer Pappe. Naja, auf jeden Fall gewinnt er da das Tanzduell und damit irgendwie auch das Herz von Lisbeth oder so.
Nee, das hat er ja schon.
Hat er eigentlich schon, ne? Ja, gut. Ja. Ja, auf jeden Fall, dann zockt er mit dem Ezekiel und hat dann auf einmal viel Kohle. Das Problem ist halt nur dadurch, dass der Ezekiel ja Geld verliert, hat er dann das Geld halt auch nicht mehr in der Tasche.
Genau.
Weil er es in die Tasche steckt. Das ist total dumm. Naja, da wird er dann irgendwie vom Hof gejagt und so, weil die ihn alle einen Betrüger halten, weil er hat auch Schulden und so weiter und so fort. Er möchte aber Lisbeth heiraten. Das funktioniert alles nicht. Und dann geht er nochmal zu dem, ne?
Mhm.
Geht er nochmal zu diesem Männchen.
Zwerg.
Zu dem Zwerg. Und dann kommt dann schon der Niederland-Michel, ne, wie heißt der? Der Holländer-Michel.
Genau.
Also auf jeden Fall ist das so, dass er bei dem Holländer-Michel der auch in diesem Zauberwald ist, der ist also so ein Riese, der sich aber auch wieder klein machen kann. Das ist auch ein bisschen bescheuert, weil er macht sich extra klein, damit der Peter nicht so viel Angst vor ihm hat. Und dann sind sie in seiner Hütte und dann ist die Hütte aber auch so normal groß. Hm. Und die Trinkbecher auch normal groß. Ich denke so, hä, du bist doch eigentlich ein Riese. Das passt alles nicht. Ist ja auch scheißegal. Ja. Naja, auf jeden Fall bietet er ihm einen Tausch an, weil die Sache ist, um Kohle zu behalten oder Kohle zu machen und so weiter, bedarf es einer besonderen Sache. Er muss quasi sein warmes, schlagendes Herz hergeben und gegen ein kaltes, ne, der Film heißt ja Das kalte Herz, also gegen das kalte Herz aus Stein tauschen. Ne, metaphorisch natürlich gesehen, die reichen Leute, die Leute, die alle anderen abziehen, die haben eben ein Herz aus Stein. Ja. Das macht er dann auch und dann ist er da mit seiner Lisbeth am Start, aber ja, sie findet ihn gar nicht mehr so toll, weil jetzt ist er halt ein reiches Arschloch, das halt einen Scheiß auf andere Menschen gibt und er hat seine ganze Persönlichkeit und im wahrsten Sinne des Wortes sein Herz gegeben, um sie dann cool heiraten zu können, also nur für eine teure Hochzeit und ja, da kann man dann natürlich die Moral draus ziehen, dann passieren halt noch so ein paar Sachen. Mehr müssen wir jetzt zur Geschichte nicht sagen. Ja. Ja, aus dem Jahr 1950, wie gesagt. Und da, muss ich mal sagen, haben mich die Effekte beeindruckt.
Überrascht.
Ja, ja. Überrascht und ich fand es sehr beeindruckend, denn die haben da sehr viele Tricks eingesetzt. Also wir haben Rückprojektionen, wenn sie da auf einer Kutsche reiten. Wir haben Überblendeffekte, wir haben erzwungene Perspektiven, wenn es darum geht, dass große Menschen mit kleinen Menschen agieren, ne? Oder Zwerge mit normal großen Menschen und Menschen mit Riesen. Sehr cool, wo der Riese sich klein macht. Mhm. Alles irgendwie in Kamera und nicht so, okay, das sieht gut aus. Ja, ist gut gemacht. Ja. Also sehr coole Special Effects. Zwischendurch ist er auch in Köln, fand ich jetzt lustig.
Stimmt, ja. Richtig. Ja,
dann labern die alle so rheinländisch, quatschen die dann so. Ne? Dann sprechen die so Kölsch. Und dann, die sagt dann zwar, die kriegen Bier, das Bier sah voll lecker aus, also kann es kein Kölsch gewesen sein. Ja. Aber fand ich ganz lustig, dass sie da in Köln waren. Das hat mich dann schon beeindruckt. Ich fand den echt ganz cool. Also war cool gemacht und gut gespielt. Schauspieler waren auch sind auch alle echt gut. Und die Moral der Geschichte ist natürlich auch cool. Also das hat mich dann wirklich positiv überrascht, weil ich am Anfang echt mega abgeturnt war.
Ja, entscheidend ist ja dann auch, wo du Köln angesprochen hast, der hat ja dann auch noch zweimal einen Handel. Einmal die Glashütte.
Ah ja, ja, genau.
Ne, das, was er ja übernimmt und versagt, weil er kein Verkaufstalent hat. Und später handelt er ja mit Bäumen und wird dann, also mit Holz.
Ja, genau. Ja, ja.
Und wird dann zu einem ganz raffinierten Händler tatsächlich.
Und hat er ordentlich Holz vor der Hütte dann.
Genau. Ganz findig und umgeht dann die Mittelsmänner und verkauft dann in Holland selbst, um mehr Geld abzuschöpfen. Also die Entwicklung, die er Peter hier durchmacht, erinnert mich natürlich auch ein bisschen an mich, ne? So von wegen vom Tellerwäscher zum Milliardär.
Genau, also Entrepreneur hier.
Genau. Finde ich cool, weil man halt sieht, wie gierig der auch immer wird. Obwohl er Geld hat, dann will er immer mehr Geld haben und er verkommt halt einfach. Dieses Geld korrumpiert ihn, dieses Geld verändert ihn hin zum Allerschlimmsten und das, man ja, in dem, wie er mit den Menschen umgeht, ne? Nicht nur mit der Lisbeth, sondern halt auch mit seinen Leuten, die für ihn arbeiten und vor allem halt auch mit den Leuten, mit denen er verhandelt. Das wird ein richtig fieser Typ. Und er sagt ja auch irgendwann so von wegen, ich will nur Geld. Geld, Geld, Geld.
Ja klar, ich meine, also reiche Menschen wollen ja erstmal reich bleiben und dann wollen sie aber auch noch reicher werden. Meistens zumindest.
Ja, sicher.
Und da sind vielen Menschen in dieser Position ja alle Mittel recht. Mhm. Und das bildet ja dieses Märchen hier ab. Ne? Ja. Das ist ja dann die Moral der Geschichte. Ich finde, der Lutz Moik, der hier den Peter spielt, der macht das wirklich hervorragend. Also man nimmt ihm so diesen sympathischen Arbeiterjungen am Anfang ab. Man hält ja zu ihm und sagt, er soll hier, ne, er ist ja der Underdog, ne, man ist ja natürlich für den Underdog und er soll die ganzen anderen Leute da mal weghauen und also soll erfolgreich sein, die Lisbeth heiraten. Und später ist er so ein fieses Arschloch, dass man ihm einfach nur die Fresse polieren möchte. Und beides hat er ziemlich gut drauf, weil zu dem Zeitpunkt auch noch ein recht junger Mann und hat da wirklich sein Schauspieltalent unter Beweis gestellt.
Ja, ich muss sagen, ich fand da tatsächlich auch eine Szene ganz besonders stark, die, wo die Lisbeth, also wo die beiden zusammen, also er und Lisbeth irgendwie wohin fahren, ich weiß gar nicht mehr, wo genau hin, und dann trifft sie einen Bettler, ein Mädel war das, glaube ich, und will ihr schon Geld geben, ne, und die haben nun mal genügend Geld.
Mehr als genug, ja.
Genau, und dann kommt er dazu, vertreibt nicht nur sie, droht der Lisbeth Prügel an und ne, zeigt sich gegenüber sich selbst ja eigentlich, zumindest war er ja mal so,
ja, ja.
So von einer absolut widerlichen Seite. Das fand ich sehr, sehr bewegend. Das hat mein Herz zutiefst berührt und erwärmt.
Dein kaltes Herz aus Stein hat das
ja
erwärmt. Da hat er dann wirklich gezeigt, dass er vergessen hat, wo er herkommt.
Genau.
Ne? Und dass dieses kalte Herz eben für keinerlei Emotionen oder Empathie Platz lässt, geschweige denn Sympathie.
Und dann märchenmäßig auch noch cool aufgelöst, weil er ja dann mit einer List den Ezekiel muss er wer hat das kalte Herz?
Der Holländer Michel ist das.
Ist das der?
Ja.
Okay, gut. Den muss er ja dann irgendwie überlisten, damit er sein Herz zurückkriegt. Und das haben sie dann auch wieder sehr, sehr schön umgesetzt. Das Lustige ist,
dass genau in dem Moment dann der Song einspielt. Gib mir mein Herz zurück. Brauchst meine Liebe nicht.
Zum Glück gab es das damals noch nicht. Ja. Aber auch, ne, wir hatten ja von vornherein schon gesagt, so, wir hatten halt die Befürchtung, dass das ein grausiger Heimatfilm wird. Zum Glück ist dem ja nicht so.
Ja.
Zudem halt auch. Aber kam mir tatsächlich das Tanzen ein bisschen zu kurz. Ich habe auch damit gerechnet, dass mehr gesungen wird. Das hält sich dankbarerweise zurück.
Es wird ja auch kaum getanzt. Die springen ja eigentlich fast nur in die Luft.
Ja, genau.
Es geht ja eigentlich nur darum, wer höher springt. Also es ist eigentlich ein Hochsprungwettbewerb. Ne? Das ist also Leichtathletik anstatt Tanz. Aber na gut.
Das Lustige ist, es gab mindestens eine Neuverfilmung von 2016. Gibt es eine auf jeden Fall? Da spielt der Moritz Bleibtreu den Holländer Michel.
Ich hab den Film auch gefunden bei der Recherche, aber ich war mir nicht sicher, ob das tatsächlich ein...
Ist es.
Ach, krass.
Und der Frederik Lau spielt den Peter Munk.
Ich sehe es gerade hier. Eieie.
Geil, oder?
Das ist ja Wahnsinn. Ist der gut? Kann er was?
Keine Ahnung, habe ich nicht geschaut. Ich war auch zuerst nicht ganz sicher, welchen Film er sich gewünscht hat. Aber dann habe ich mich natürlich daran erinnert, weil ich mit ihm geschrieben hatte, dass ich den Film von Paul Verhoeven noch gar nicht kenne, aber... 1950 war noch ein bisschen schwierig für ihn, Filme zu machen. Das war klar, 12. dass der war.
Bei diesem Remake sehe ich gerade, da Johannes Naber hat da Regie geführt aus dem Jahr 2016 hier. Mhm. Weißt du, wer da am Drehbuch mitgeschrieben hat? Andreas Marschall.
Krass.
Hier, der Regisseur von Masks und hier German Angst und so.
Ja gut, vielleicht ist der ja was.
Ja, können sich die Patrons ja dann mal wünschen. Es lohnt sich auf jeden Fall, ein Patreon-Abo abzuschließen. Ich sehe jetzt gerade nicht, ob der irgendwo hier zu streamen ist und so. Nochmal muss ich die Geschichte jetzt auch nicht direkt sehen. Also auf jeden Fall ein sehr charmanter und cooler Märchenfilm aus dem Jahr 1950 ist halt auf jeden Fall das kalte Herz.
Mhm.
Danke für diesen Patreon-Wunsch. Da war halt Deutschland, ich nehme jetzt die DDR einfach mal dazu, ja, die deutschen Landen.
Nett.
Auf jeden Fall standen die für Qualität, was Filme angeht, also das war ja wirklich sowohl technisch als auch handwerklich, inhaltlich ist das ja alles top-notch auf jeden Fall. Es ist ein sehr gutes Niveau.
Haben wir heute nicht mehr, ne?
Und auch so ein bisschen Genre-Bereich und so. Ja, das so krass wird das heutzutage nicht mehr forciert und unterstützt, ne? Da wird dann eher so auf zotige Komödien, Romcoms gesetzt, aus der Feder der immer gleichen Leute.
Mhm.
Ja, weiß ich nicht, ob das so sein muss.
Ja, nee, bin ich auch sehr positiv erstaunt und auch sehr dankbar. So einen Pick mal zu erhalten.
Ja, weil so hätte ich den Film wahrscheinlich nicht geguckt.
Dito.
So ist es, ja. Und damit verabschieden wir uns schon wieder. Also ich sage danke in alle Richtungen und ich halte das Outro kurz. Bis zum nächsten.
Sehr schön. Da schließe ich mich an. Ich bedanke mich auch diese Woche bei dir. War sehr spaßig. Waren ein paar sehr ausgefallene, sehr unterschiedliche Filme dabei. Ich glaube, eine bunte Palette vor allem der großen Gefühle. Bei uns allerdings kleingeschrieben. Wir wollen uns ja nicht größer machen, als wir sind. Deshalb nur noch zum Schluss eine kurze Ankündigung. Am Sonntag wartet natürlich wieder ein ganz fantastisches Video-Review auf euch, nämlich der schlechteste Slasher aller Zeiten, nee, zumindest dieses Jahres, von Eli Roth.
Das sagst du jetzt einfach so.
Was denn?
Dass das so ist.
Ja, sag ich jetzt einfach mal so.
Okay, ist krass. Also, weil wir haben den noch nicht gesehen. Zu dem jetzigen Zeitpunkt lief noch nicht mal die PV, aber wir werden ihn auf jeden Fall sehen und wir werden ihn besprechen und für Peter schon der schlechteste Slasher dieses Jahres.
Korrekt. Darauf könnt ihr euch freuen. Wir freuen uns auf jeden Fall über rege Anteilnahme an unserem Programm, Mitgestaltung in Form von Patreon-Abos etc. pp. Ich freue mich auf nächste Woche auf einen neuen, coolen Patreon-Wunsch und in diesem Sinne hoffe ich, wie jede Woche einen fantastischen Podcast gehört zu haben und verabscheue uns bis zur nächsten Woche.